Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Folge 149 des Freelancer-Podcasts. Bei mir ist heute Herbert Galbiertz. Moin Herbert.
Moin Yannick, danke für die Einladung in deinen Podcast.
Schön, dass du hier bist. Herbert, magst du einmal sagen, wer du bist und was du so machst?
Klar, gerne. Also ich bin Herbert Galbiertz, 34 Jahre alt, arbeite und lebe in Herne im Ruhrgebiet. Und zwar arbeite ich als freiberuflicher Werbetexter oder Freelance-Copywriter, wie es besser in diesen Podcast passen würde. Da schreibe ich halt Werbetexte und andere Textformen für Unternehmen jeder Größe, andere Freelancer, also eigentlich für alles, was gute Worte benötigt.
Ich habe neulich irgendwo gelesen, dass so dieses ganze Thema, um es jetzt aufzugreifen, Copywriter, ne, hast du ja gesagt, passt besser in den Podcast. Copywriter werden sehr gesucht aktuell. Kannst du das bestätigen?
Also die Auftragslage ist ganz gut. Das kann ich so bestätigen. Ich glaube, also ich studiere auch immer, weil es mich interessiert, wie andere Unternehmen Stellenausschreibungen texten. Habe ich diverse Newsletter dahingehend abonniert. Und da vermischt es sich, also bei Festanstellungen meiner Meinung nach, stark Content Creator und Copywriter gleichzeitig. Es ist tatsächlich so, wie du sagst, ich habe auch den Eindruck, dass sehr viele Unternehmen gerade Texter, Copywriter suchen. Also dass da ein enormer Fokus drauf gelegt wird. Es heißt ja immer, Content is King, und das scheint jetzt endgültig angekommen zu sein.
Das wäre eine sehr späte Erkenntnis, wenn das jetzt erst angekommen ist, aber auf jeden Fall.
Oder weiter gestreut angekommen, sagen wir es so.
Ja, genau. Hast du eine Spezialisierung? Also gibt es einen Bereich, wo du sagst, dafür bin ich Experte, oder machst du so alles durch die Bank weg?
Also im Prinzip biete ich alles an als Allrounder, aber komischerweise hat sich's irgendwie ergeben, als ich komplett selbstständig wurde, dass ein Spezialgebiet sich tatsächlich herauskristallisiert hat, und das sind Spirituosen.
Ja, auch nicht schlecht.
Ja, du sitzt ja in Hamburg, und da gibt es einen Online-Handel, der sogar aus Funk und Fernsehen bekannt ist. Und die sind irgendwann auf mich aufmerksam geworden, und dann durfte ich mehrere hundert Produkttexte für die schreiben. Und damit habe ich dann, darf ich das sagen?
Einfach? Ja klar, wir sind ja nicht im Öffentlich-Rechtlichen hier.
Ja, ich hoffe, ich darf das auch im Namen des aber.
Ach so, gut, das weiß ich natürlich nicht.
Ja, ach egal, sollen sie mich verklagen. Tastillery.
Okay.
Die waren auch mal bei Die Höhle der Löwen. Und sind bekannt geworden durch Produktrundreisen. Also du konntest quasi Whisky Asien entdecken. Dann hast du Whisky aus Japan, Vietnam etc. Per kleine Pröbchen sozusagen im Reagenzglas zugeschickt bekommen und konntest dann entweder mit Freunden oder alleine halt die Whisky-Welt Asiens entdecken, zum Beispiel. Und dadurch habe ich so tiefergehende Expertise, was alles rund um die Spirituose angeht, erlangt, und habe mich da mit weiteren Unternehmen dann committed sozusagen und für die dann auch im Bereich Spirituosen geschrieben.
Wie fallen da so die Weihnachtsgeschenke aus oder so die Weihnachtskarten? Man schickt ja so als Kunde manchmal auch an seine Auftragnehmer, so Weihnachtsgeschenke, kriegt man dann da auch mal was oder bisher noch nicht?
Doch, tatsächlich schon. Also Tastillery zum Beispiel hat einen eigenen Glühwein, den habe ich mal bekommen. Und andere Kunden schicken dann entweder gerne mal Proben von neuen Produkten oder als Dankeschön gibt es häufiger mal was. Und ja, das ist natürlich immer ein sehr schönes Präsent. Da freue ich mich über die Paketankündigungen dann schon sehr und bin sehr gespannt, was da drin ist. Ja, und verkoste dann natürlich auch gerne.
Sehr gut. Herbert, okay, lass uns mal von vorne anfangen, bevor wir jetzt weiter über deine Arbeit reden. Wieso bist du heute überhaupt selbstständig?
Ja, sehr gute Frage. Ich habe als Texter festangestellt gearbeitet und mir irgendwann gedacht, eigentlich kannst du das doch auch selbst anbieten. Und habe ich dann so ein bisschen schlau gelesen, wie ich das dann am besten anstelle. Und um einen smoothen Übergang zu gestalten, habe ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht. Und ja, irgendwann war das dann noch deutlich erfolgreicher als die Festanstellung. Und dann habe ich gesagt, so, wenn das jetzt die nächsten 3 Monate so weitergeht mit dem Erfolg, dann machst du dich komplett selbstständig. Ja, und das ist jetzt rund 3 Jahre her. Und diesen Schritt bereue ich auch keineswegs.
Gab es mal einen Punkt, wo du gesagt hast, ui, das war nicht so die gute Entscheidung? Also bei Selbstständigen ist es ja häufig so, dass es nie so eine gerade Kurve nach oben ist, sondern dass es schon erstmal so ein paar Downs gibt, nachdem es am Anfang ein bisschen hochgegangen ist. Oder war das bei dir wirklich gar nicht?
Ja, also grundsätzlich habe ich es nie bereut, aber natürlich gibt es, so wie du es gerade beschrieben hast, ab und an Momente, da ist die Auftragslage nicht so super oder die Akquise überfordert dich. Aber generell bietet das Freelancertum eine enorme Freiheit, die ich so sehr schätze, dass ich jetzt nicht sagen würde, oh, das war der völlig falsche Schritt.
Kundengewinnung würde mich jetzt interessieren, wie das bei dir losgegangen ist. Also gibt es so ein Patentrezept für dich, wie du Kunden gewinnst? Wie hast du die ersten Kunden gewonnen?
Mein allererster Kunde, das ist vielleicht eine ganz witzige Geschichte sogar, die ich einfach mal erzählen möchte.
Hau raus, ja.
Okay, und zwar war ich mit meiner Freundin Burger essen. Und meine Freundin war zu diesem Zeitpunkt Vegetarierin, ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und in diesem Burgerladen gab es sehr, sehr gute vegetarische Patties. Und dann sind wir wieder in diesen Burgerladen gegangen und da gab es die dann zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann habe ich nachgefragt, ja, woher kommen die denn eigentlich, diese Burger-Patties, und warum sind die derzeit nicht da? Ja, und dann wurde mir das Unternehmen genannt, wo die Patties eigentlich herkommen. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Okay, Südafrika, ja, ein bisschen weit weg. Aber ich versuche es jetzt einfach mal, weil diese Patties sind so lecker, die soll deine Freundin unbedingt wieder genießen. Und habe da hingeschrieben. Nach Südafrika. Einfach eine Mail geschickt. Hallo, derzeit in Deutschland nicht verfügbar. Was ist da los? Gibt es nicht irgendwie doch noch eine Möglichkeit, an diese Patties zu kommen? Und dann kam an einem Sonntag, eine Stunde später, eine Antwort wiederum aus Deutschland. Ja, wir bauen gerade in Deutschland den Vertrieb auf. Und wir sehen gerade, du bist Texter. Könntest du uns vielleicht bei unserer Website helfen? Die müssten wir vom Englischen ins Deutsche übersetzen und B, könnte das dann mal noch so ein bisschen schöner und kreativer geschrieben werden. Mhm. Ja, und so habe ich meinen ersten Kunden dann gewonnen, weil ich dann tatsächlich die Website für diesen Burger-Anbieter geschrieben habe.
Ja, das ist sehr random.
Ja, absolut, absolut. Ein unfassbarer Zufall. Ja, aber mit dieser Referenz konnte ich dann halt auf dem Markt etwas lauter schreien. Ja, und dann kamen so ein paar Sachen dazu. Und dann ging es erstmal klassisch über Weiterempfehlungen so richtig los.
Sehr wichtige Folgefrage. Hast du die Patties wieder genießen können?
Ja, die gibt es mittlerweile auch in vielen Supermärkten in Deutschland. Also es war eine gute Idee, diese E-Mail zu schreiben, sage ich mal so.
Das ist auch echt ein Struggle, wenn man so auf dem Produktmarkt vegetarisch, vegan irgendwelche Produkte mag, dann ist es leider dadurch, dass es ja ab und zu nochmal ein Nischenprodukt ist in einigen Bereichen, wobei inzwischen sehr Mainstream, aber gibt ja schon Bereiche, wo es dann doch eher dann auch mal wieder schneller weg ist. Die dann wiederzukriegen, weil es dann irgendein Supermarkt aus dem Sortiment genommen hat. Da können, glaube ich, alle Vegetarier und Veganer ein Lied von singen, die da jetzt zuhören.
Ja, ich mittlerweile auch. Also bin jetzt auch seit mehr als 2 Jahren fast sogar Veganer, aber Vegetarier auf jeden Fall. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Nachfrage einfach immer so viel größer wird, dass ständig auch so Favoritenprodukte ausverkauft sind einfach.
Genau, jetzt geht es in die andere Richtung. Also vorher war es so, okay, das haben nicht genug Leute gekauft, wieder aus dem Sortiment genommen, inzwischen sind die einfach immer weg.
Ja.
Ja. Ja. Siehst du. Muss man vielleicht, aber vielleicht ein Learning für alle jetzt. Schreibt Hersteller an und schreibt am besten irgendwie in die E-Mail-Signatur, was ihr macht, rein. Da könnten Aufträge draus entstehen. Das ist eine neue Akquise-Methode, habe ich so auch noch nicht gehört.
Ja, freut mich, dass ich diesen Impuls liefern konnte.
Ja, also das würde mich wirklich interessieren, ob das so auch auf Langzeit funktioniert. Also sprich, wenn man das, ob das jetzt ein Glücksgriff war oder ob man das tatsächlich als Akquise-Strategie langfristig erfolgreich betreiben
ja,
kann.
Ja, ich glaube, man müsste sehr, sehr viele E-Mails schreiben, um das funktionierend das zu halten.
Ja. Okay. Wie sieht denn sonst so dein Arbeitsalltag aus? Also sitzt du im Homeoffice oder machst du Coworking oder irgendwas anderes?
Da fahre ich zweigleisig. Also ich bin die meiste Zeit im Homeoffice, aber manchmal, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt oder ich mit anderen Kreativen mal zusammensitzen möchte, dafür habe ich einen Schreibtisch gemietet in so einer coolen recht waffen Industriehalle. Ja, und da lasse ich mich dann von den anderen mit inspirieren und habe so ein bisschen dieses Teamgefühl, das man, also ich zumindest als Selbstständiger, dann doch ab und zu mal vermisst. Ja, und das fängt mich dann da so ganz gut auf.
Gibt wenige, die sagen, boah, ich bin so happy, dass ich jetzt in der Selbstständigkeit niemanden mehr als Kollegen habe. Die Leute sind mir alle so, also habe ich, glaube ich, noch nicht gehört, aber vielleicht sind das dann auch nicht die Leute, die in den Podcast gehen, um mit mir zu reden.
Ey, ja, ich muss gestehen, also im ersten Jahr habe ich das ziemlich gefeiert. Also da, also ich bin jetzt, glaube ich, nicht so ein unkollegialer Typ, aber ich habe mich sehr gefreut, dass ich einfach aufstehen konnte an den Schreibtisch und nicht erst noch, ja, ach, Wetter, oh ja, der hatte Geburtstag, weil ich konnte einfach direkt losarbeiten und das finde ich deutlich effizienter. Aber dann irgendwann mit der Zeit habe ich auch gemerkt, so ein bisschen ist das auch, so ein Mitmotivator und so ein bisschen das Schmiermittel im Getriebe des Arbeitsalltags.
Ja, ich glaube, den ersten Lockdown haben wir fast alle gefeiert oder viele. Vor allen Dingen die weniger Extrovertierten unter uns sicherlich. Ich dachte so, super, keine Menschen mehr. Nein, Quatsch, aber die dann natürlich, je länger du das dann machst und das ist dann auch sowas vielleicht mit in die Zukunft gedacht, wie langfristig soll die Selbstständigkeit sein? Irgendwann sollte man sich vielleicht darum kümmern, dass man wieder so einen Kollegenstamm aufbaut, ne? Weil, haben wir hier im Podcast schon viel drüber geredet. Alle Pros und Cons auch schon genannt, die es da gibt. Und ich glaube, das fällt einem irgendwann auch selber auf, wenn man es jetzt hier nicht, selbst wenn man es jetzt hier hört und nicht glaubt, dass das irgendwann mal, dass man das irgendwann vermissen könnte. Ich glaube, irgendwann fällt es dann auf.
Ja, auch dahingehend kann ich allen nur empfehlen, baut euch auch innerhalb eurer Nische ein Netzwerk auf, weil es, also da hat man dann halt auch diesen Kolleginnen-Smalltalk. Aber auch zusätzlich mal, also positiver Nebeneffekt, wenn man mal überlastet ist mit Kundenanfragen etc., kann man sich da was hin und her schieben oder Urlaubsvertretung. Das hat bisher immer sehr gut geklappt. Also da schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn man da einen guten Kollegen- und Kolleginnenstamm sich aufbaut.
Ja, da hast du gerade zwei sehr gute Vorteile davon genannt, ne, dass man Kollegen hat, die man, auf die man dann verweisen kann und so, das ist schon sehr viel wert, da hast du recht. Meine nächste Frage wäre, wie sich die Preise bei dir zusammensetzen, also ob du mit Wortpreisen, da habe ich schon von vielen gehört aus dem Textbereich, dass das keine gute Idee ist, mal sehen, ob du da mitgehst, ob du Stundensatz hast. Ja, okay, sehr gut.
Ja, also Wortpreise machen halt dahingehend keinen Sinn, weil ich sehe das Werbetexten als Kunsthandwerk.
Ja.
Und ich finde, A ist die Kunst, dass du am Ende das liest und denkst, boah, cool, würde ich jetzt gerne noch weiterlesen. Und zum Handwerk gehört da dann dazu, dass du diesen Effekt erzielst, dass du halt prägnant nur die Worte verwendest, die auch wirklich da sein sollten. Und da sollte dann im Endeffekt jedes Wort eine Wirkung erzielen. Das ist die große Kunst. Und wenn du halt nach Wortpreis abrechnest, dann packst du ja automatisch, also ich habe es noch nie gemacht, aber ich stelle mir das so vor, dass du dann automatisch Füllwörter etc. reinpackst, die den Text nicht gut tun. Also bei manchen Textformen könnte ich mir vorstellen, dass es noch Sinn macht, gerade wenn es im Bereich SEO geht. Wobei da Google ja eigentlich auch die Lesbarkeit und den Mehrwert des Textes relativ stark bewertet. Also daher und macht für mich ein Wortpreis keinen Sinn. Und wenn man mal an so einen Claim denkt, wie zum Beispiel Nike, Just Do It, wenn jetzt jemand sagt, ich nehme 10 Cent pro Wort, okay, dann kriegst du 30 Cent für den Claim Just Do It.
Hat der
Und
Texter wahrscheinlich am Ende auch bekommen, der das gemacht
ja, wenn er Glück hatte. Aber im Gegensatz, den Mehrwert, den Nike dadurch, durch diesen Claim erzielt hat, den kannst du ja da nicht aufwerten, also gegenrechnen sozusagen. Daher macht WordPress für mich keinen Sinn. Aber das Thema, das du ansprichst, ist halt auch unter TexterInnen immer fleißig diskutiert. Also ich habe bisher immer ein Stundensatzmodell angewandt, gehe davon aber gerade so ein bisschen weg und hin zu Projekt. Preisen. Also ich hole mir immer vorher ein Briefing ab, spreche mit den AuftraggeberInnen, worum es geht und dann kalkuliere ich in etwa, wie lange brauche ich dafür und ja, was könnte noch der Mehrwert dafür für den Kunden sein, wenn das halt voll einschlägt, dieser Text. Ja, und dann auf Basis dieses Stundensatzes schnüre ich dann so ein Paket. Und biete dann den entsprechenden Preis an.
Aber intern kalkulierst du schon mit Stunden, oder?
Ja.
Also irgendwie musst du ja auf diesen Festpreis kommen, dann,
Ja,
ne?
der ist immer die Basis. Aber man kalkuliert, also ich kalkuliere dann natürlich auch noch so ein bisschen die Kommunikation zum Beispiel mit ein. Etwaige Korrekturschleifen, wobei ich da immer sage, wenn die sinnvoll sind, also Änderungswünsche, dann sind die bei mir inklusive. Ja, aber sowas sollte man für sich immer, also wir reden ja jetzt nicht nur, also sprechen ja nicht nur TexterInnen an, gerade Designerinnen etc. Sollten sowas dann, denke ich, mit einkalkulieren und so einen gewissen Aufschlag da noch draufrechnen.
Als du eben von Nike gesprochen hast, hörte sich das fast so an, als wenn du so ein bisschen auf Value-Based Pricing anspielst, weil du da sagtest, der Nutzen für die ist natürlich sehr viel, viel größer als
Ja.
das, was wahrscheinlich egal, was, also ne, was auch immer dann die Texterin oder der Texter da abgerechnet hat, wird mit Sicherheit nicht im Verhältnis zu dem stehen, was Nike mit diesem
Ja.
Slogan generiert hat. Aber das würde ja dem entgegenstehen, wenn du jetzt einen Festpreis machst, es sei denn, du machst dann schon. Hast dann schon einen anderen Stundensatz, wenn du weißt, du arbeitest für Nike oder für, ne, oder für ein kleines Startup, was halt gerade am Anfang steht.
Ja. Ja, also das ist halt ein Faktor, der da immer wesentlich mit reinspielt. Wer spricht dich da gerade an? Ist jetzt nicht so, dass ich sollte Nike mich ansprechen. Da bin ich noch weit entfernt von. Aber würde ich jetzt nicht meinen inneren Stundensatz auf einmal mit dem Faktor 10 erhöhen. Aber natürlich drückt man schon mal für so ein kleines Startup ein Auge zu und kommt dir ein bisschen entgegen. Ja, mit dem Value-Pricing, das ist natürlich so eine, Value-Pricing ist natürlich so eine Sache. Du weißt ja nicht im Vorfeld, welchen Impact jetzt dein Text erzielt. Deshalb kannst du ja schlecht sagen, ja, okay, ihr
Da
werdet
hast du recht,
damit
ja.
5 Millionen Umsatz machen, gebt mir mal bitte eine davon. Das wäre sehr schön, aber ja, die Wahrscheinlichkeit, das vorherzusehen, ist, glaube ich, ziemlich gering. Und ich weiß nicht, ob es Kolleginnen und Kollegen gibt, die da irgendwie sagen, ja, wir rechnen nach Zeitraum X nochmal 10% von dem Gewinn, der merklich dadurch entstanden ist, ab. Ich weiß es nicht, wäre wünschenswert oft, aber ja, das ist für mich gerade so schwierig einzuschätzen, wie man das am besten machen könnte.
Ja, ich finde die Debatte immer spannend. Ich habe das schon sehr viel mit Gästen im Podcast immer wieder besprochen, wenn wir so über das Thema Preise geredet haben, was da eine gute Methode ist. Und ich glaube, worauf wir uns fast immer einigen konnten, war, dass der Stundensatz einfach ein guter Indikator oder interner Kontrollmechanismus sein kann. Also man muss ja gar nicht nach Stunden abrechnen und man muss ja auch gar nicht den Stundensatz so immer als Basis nehmen, aber zumindest, dass man so gegenprüfen kann, okay, was möchte ich pro Stunde Minimum verdienen, so rum. Und da kalkuliert man dann ja auch Sachen ein, wie Lebenskosten, Rücklagen, die man bilden möchte, all diese Faktoren, damit man am Ende einen Stundensatz hat, wo man weiß, wenn ich das pro Stunde verdiene, auch gesetzt davon ausgehend, dass ich jetzt zum Beispiel nur, weiß ich nicht, eine Auslastung von 70% meiner arbeitsfähigen Zeit habe, dann kann ich meine ganzen Kosten bezahlen, habe genug Geld in Rücklagen und so weiter. Und wenn man das gegencheckt und weiß, egal welchen Preis ich hier gerade gemacht habe, es liegt nicht unter diesem Wert pro Stunde, den ich da mir irgendwann mal kalkuliert habe, dann ist man auf jeden Fall safe, was diese ganzen Faktoren wie Rücklagenbildung und Altersvorsorge, all diese Geschichten, die es da ja zu berücksichtigen gibt als Person, die eben selbstständig ist, ne?
Ganz genau. Und dazu kommt dann halt noch, finde ich, dass es für beide Seiten, also sowohl für den Auftraggeber, die Auftraggeberin, als auch für mich relativ transparent ist. Weil wenn ich jetzt einfach sage, Text X kostet Summe Y, dann weiß mein Gegenüber ja gar nicht, ja okay, und wie kommt er jetzt darauf? Es kann sein, dass es funktioniert, aber ich denke halt immer sehr kundenorientiert und versetze mich in die Lage, wie wäre das für mich, wenn ich jetzt einfach einen Preis genannt bekäme und das, ja, ich möchte da eine ordentliche Transparenz dann auch schaffen. Und schreibe auch immer in meine Angebote mit rein, wie sich etwas zusammensetzt und was dann im Idealfall für einen Mehrwert daraus entsteht. Und das hat dann diesen Wert, den ich als Angebotspreis halt darbiete.
Da höre ich oft, dass Leute das nicht machen, weil sie sagen, oh, dann muss man sich so vor Kunden rechtfertigen für jede, weißt du, wenn du dann aufdröselst, wie viele Stunden und so weiter für einzelne Bereiche. Aber andererseits denke ich mir dann auch immer so, okay, du solltest ja auch in der Lage sein, das zu rechtfertigen. Also wenn dich jemand fragt, warum hast du da so und so viele Stunden hingeschrieben, dann solltest du ja auch in der Lage sein zu erklären, warum du da so viele Stunden hingeschrieben hast. Ansonsten kommt mir das halt so ein bisschen aus der Luft gegriffen vor, weißt du?
Ja.
Also, aber kann da unterschiedliche Ansätze auf jeden Fall verstehen. Man muss halt auch mal sagen, dass unterschiedliche Bereiche auch unterschiedliche Preisanforderungen und Erfahrungswerte haben. Also nicht jede Dienstleistung hat da gleiche Bedingungen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es für einige Branchen sehr nervig ist, das dann immer erklären zu müssen, wenn man mal eben eine Anpassung macht oder so.
Absolut. Kann ich dann auch nachvollziehen. Aber ich selbst sehe mich als Dienstleister und stelle den Nutzen des Kunden für meine Texte halt in den Vordergrund. Und finde, das ist dann einfach das Fairste.
Ja, finde ich auch. Also so aus meiner Perspektive heraus sehe ich das auch so. Herbert, zum Schluss einer jeden Folge gibt es ja immer so eine Frage, die ich jedem Gast stelle und die stelle ich dir jetzt auch. Und zwar dein ultimativer Tipp für Freelancerinnen und Freelancer, wenn du jetzt dein ganzes Wissen auf einen einzigen Tipp beschränken müsstest.
Auf einen einzigen Tipp, okay.
Du darfst keine zwei Tipps nennen, das ist unter Strafe hier verboten.
Schafft euch eine gute Basis. Macht euch schlau, was auf euch zukommt. Im Sinne von Steuern, Krankenversicherung etc. Und seid auf alles, so gut es geht, vorbereitet und dann gebt Vollgas.
Okay. Hater hätten jetzt gesagt, das waren drei Tipps, aber wir machen das, wir sagen, das war einer, okay?
Ja, der Basistipp war ja...
Das waren Unterpunkte, klar.
Schafft ein solides Fundament, ganz genau, ja.
Da kommt der Copywriter wieder durch, weißt du? So drei Tipps verpackt in einem, ohne dass es jemand merkt.
Mit Bullet Points gearbeitet. Ja, das mag auch Google.
Klar, also SEO-technisch auch noch perfekt. Wenn ich mir jetzt noch die Mühe machen würde, das auszuschreiben, wäre SEO wahrscheinlich grandios.
Du hast vollkommen recht. Hast du gut erkannt. Super.
Herbert, wo finden meine Hörer dich, wenn sie mit dir arbeiten wollen?
Sowohl über meine Website. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Domain einfach so raushauen soll. Ansonsten,
du kannst alles raushauen, was du raushauen möchtest.
Okay. Kreativmalocha.de ist der einfachste Weg. Da könnt ihr auch einen Eindruck von meinem Schreibstil gewinnen. Und ansonsten ist mein Go-To-Portal sozusagen LinkedIn. Da finde ich, gibt es einen sehr guten Austausch, gerade auch unter FreelancerInnen.
Verrückt, was LinkedIn für einen Wandel hingelegt hat. Oder ist es einfach lange an mir vorbeigegangen? Aber ich habe das Gefühl, das ist im Moment so prominent, also hat an Relevanz so sehr gewonnen in dieser, zumindest in dieser Solo-selbstständigen Bubble. Ich weiß nicht, ob das also war sicherlich schon vorher super relevant und so, aber früher war es dann eher immer noch mal Xing und so, jetzt inzwischen gar nicht mehr.
Genau.
Fällt mir in letzter Zeit total auf.
Ja, LinkedIn boomt. Auch als, ich sage jetzt nicht, dass es ein Tipp ist, aber als Akquise-Kanal, weil ich darf ja nur einen Tipp geben.
Ach Quatsch, hau raus.
Nee, also wer auf LinkedIn fleißig ist, der hat auch ein volles Postfach.
Ja. Das kann ich so bestätigen. Ist nicht immer alles cool, was da so im Postfach ist, aber
das ja, ist ja eine gut.
andere Geschichte.
Ja, also
wobei ich gar nicht auf LinkedIn aktiv bin. Also das ist einfach nur so, dass du kriegst da ja diesen ganzen, ja, wie nennt sich das, Vertriebskram von Leuten.
Ja, ja. Also ich habe da auch schon spannende Diskussionen zu Themen aus den Arbeitswelten im weitesten Sinne mitbekommen und auch daran okay. teilgenommen. Also ja, wenn man sich da halt ein vielfältiges Netzwerk aufbaut, sage ich mal, dann hat man gute Chancen, guten Content und gute Themen zu sehen. Gleichzeitig, je mehr man da, also je aktiver du da bist, kriegst du dann natürlich auch mehr so Facebook-artige Beiträge reingespült, aber...
Ja, ich hatte jetzt nur auf die Nachrichten, die PNs angespielt, ne? Also der Content, klar, das ist das, was du dir im Netzwerk schaffst, sozusagen.
Ja. Ist meine Nachricht grundsätzlich interessant für Sie?
Ganz genau, ganz
genau. Ja.
Hast du noch freie Kapazitäten?
ja, ansonsten hätte ich da eine gute Idee. Vielleicht einfach mal einen Call vereinbaren. Ja, da muss man natürlich, also die sollte man schnell erkennen und dann auch schnell wieder löschen.
Könnte man aber auch eine geile Podcast-Rubrik eigentlich draus machen, die LinkedIn-Nachricht des Monats oder so.
Ja.
Hätte ich nämlich auch gleich eine. Na, lass mich kurz überlegen. Da war in der Nachricht direkt so nach dem Motto, ich habe uns für Montag den Call eingebucht, bitte gib mir Bescheid, falls du da nicht kannst oder so. Ohne, dass man irgendwie Kontakt hat oder diese Person kannte. Ja. Also einfach den Termin schon gemacht und du kannst ihn absagen, wenn du ihn nicht haben willst, aber ansonsten findet er statt.
Das ist gar nicht so schlecht überlegt, aber wirkt für mich wie diese Spam-Mails, die sagen, ja, du hast gewonnen, bitte schick mir alle deine Kontaktdaten, dann bist du ab morgen Millionär.
Also ich meine, man muss es ja dieser Person zugutehalten, dass man immerhin die Option hat, den Termin abzusagen. Ich meine, das ist dann wahrscheinlich die nächste Eskalationsstufe, dass der Termin dann einfach steht.
Ja, mit Erhalt dieser Nachricht haben Sie den Vertrag abgeschlossen. Bitte zahlen Sie die 20.000 Euro monatlich an folgende Bankverbindung.
Ja, sehr gut. Okay, das ist vielleicht auch so, wenn ihr coole LinkedIn-Nachrichten habt, schickt die mal irgendwo rüber auf einer der vielen Kanäle bei Instagram-Podcast, Freelancer-Podcast oder so. Ja, wär eine schöne Rubrik eigentlich.
Ich fände es super, ja. Würde mich sehr freuen, davon zu hören.
Ja. Okay, Herbert, dann vielen Dank, dass du hier warst, so ausführlich über deinen Alltag und wie du selbstständig geworden bist, erzählt hast. Ich danke dir.
Yannick, ich danke dir für die Plattform. Vielen Dank.
Du bist bei uns auch in der Facebook-Community, oder? Ja.
Ja, nicht ganz so aktiv, aber...
Ja, ich auch nicht. Ich moderiere primär tatsächlich.
Okay. Ja, wer da auch noch eine Frage hat, immer raus damit. Ich stehe gerne zur Verfügung.
Genau, wenn ihr da beitreten wollt, Freelancer Kooperation und Austausch heißt die Gruppe. Link ist in den Shownotes. Über 10.000 Freelancerinnen und Freelancer, mit denen ihr euch da austauschen könnt. Ich weiß immer nicht, ob man Freelancer als Wort gendern sollte. Da bin ich mir immer sehr unsicher. Wir haben es jetzt zum Beispiel in der Serie 10 Freelancer nicht gemacht, weil das irgendwie vom Titel so ein bisschen unschön fand.
Ja.
Also, ne, 10 Freelancerinnen und Freelancer als Titel fand ich jetzt irgendwie nicht so. Das ist vielleicht auch so für YouTube dann ein bisschen, irgendwann hast du ja nur begrenzte Zeichen, weil es ja ein englisches Wort ist. Da muss ich vielleicht mal mit mehr Textern mich unterhalten oder Linguistik-Menschen.
Ja, vor allem mit TexterInnen, die auf Englisch schreiben. Das kommt bei mir sehr selten vor. Daher habe ich da nicht so das Sprachgefühl für. Aber so wie du gerade gesagt hast, dass ein englischer Begriff ist, würde ich es jetzt auch nicht unbedingt machen. Aber ja, vielleicht können die Leute ja in die Facebook-Gruppe schreiben, wie sie es gerne hätten.
Ach ja, ich bin da auch sehr inkonsequent, muss ich sagen. Ist nicht böse gemeint, aber es fällt mir einfach nicht so ein manchmal.
Und beim Gendern selbst, also zumindest in der Schriftsprache, hat man ja auch noch diverse Möglichkeiten. Und da gibt es halt auch verschiedene gute Argumente, die für den Doppelpunkt oder das Sternchen oder andere Varianten sprechen. Ja, also ganz einig sind sich da auch alle ExpertInnen noch nicht.
da werden dann noch die ein oder anderen Facebook-Diskussionen drüber geführt werden, bevor das entschieden ist.
Ja, wahrscheinlich.
Sehr gut. Okay, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.